Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal ein kleines Special. Demnächst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich denke mal so mit einer Woche Zeitversetzung, wird es dann nochmal ein entsprechendes Review zum speziellen Buch gehen. Um was geht es? Copperhead. Wir hatten das ja schon mal in Huntingdown Comics mit Helge vorgestellt und die extrem vielen Vorschusslorbeeren von Brian K. Vaughan und Robert Kirkman. Ja, man muss das Buch halt irgendwann auch noch lesen. Jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt, das ist kein normaler Podcast, das ist wieder ein Interview-Podcast und ich habe einen Gast, Thomas Mauer. Hallo Thomas Mauer.
Oder Hallöchen.
Thomas Mauer, mach es mal nicht ganz so konventionell.
Hallo.
So, jetzt werden sich einige fragen. Ich hatte es mir im Vorgespräch ganz kurz schon anklingen lassen. Kennt man dich? Müsste man dich kennen?
Tja, also ich...
Also müssen ja, aber glaubst du, das deutsche Publikum kennt dich?
Ich denke mal, einige werden mich kennen, aber ich denke mal, dadurch, dass ich nicht wirklich im deutschen Raum arbeite, bin ich hier eher unbekannt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe hier nicht so viel Feedback, da ich hauptsächlich im englischsprachigen Raum arbeite. Ich würde gerne im deutschen Raum arbeiten, ich weiß bloß nicht, wo ich da mal anfragen könnte. Das ist mein Problem.
So, jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Ich habe dieses Buch, also die Heftausgabe Nummer 1 gelesen, und dann gucke ich immer so ein bisschen, wer ist daran beteiligt. Mir ist auch hinterher erst aufgefallen, dass Jay Farber ja auch einen anderen Titel geschrieben hat, den wir auch in Huntingdown Comics vorgestellt hatten, nämlich dieses Graveyard. Und ich gucke so weiter, Artist, Colorist und Letterer. Und Es gibt ja ganz häufig deutsch klingende Namen. Ne? Und Thomas Mauer, okay, denkst du im ersten Moment, ja wahrscheinlich Auswanderer, deutsche Vorfahren. Guck auf deine Twitter-Page und denk mir, Magdeburg, Und dann bist du ein Deutscher, der bei den ganz Großen mitspielen darf.
Ja, ne, ich habe vor 10 Jahren angefangen zu lettern und zwar im englischen Raum und bin irgendwie dabei geblieben. Das habe ich während des Studiums so nebenbei gemacht und während des Studiums habe ich mir dann so einen kleinen Kundenstamm aufgebaut und als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich dann überlegt, was machst du jetzt? Ja, dann habe ich das Hobby zum Beruf gemacht und seitdem letter ich.
Und was hast du studiert?
Ich habe Englisch und Geschichte studiert.
Und da kommt man, also ich meine, für mich ist ja Letterer, also was ist das eigentlich auf Deutsch? Also Typograf ist ja wahrscheinlich nicht das korrekte Wort dafür, oder?
Ich denke mal, das kann man schon irgendwo in der Richtung einordnen. Also Letterer bedeutet ja eigentlich jemand, der was mit der Hand buchstabenmäßig macht. Ein Typograf ist ja, glaube ich, eher ein Setzer oder so. Also mein Problem ist auch immer mit den deutschen Begriffen, weil ich ja das alles bloß immer auf Englisch lese und höre und denke und deswegen... So genau kann ich es ja auch nicht sagen, aber ich denke mal, es ist eher so eine Abmix, weil man macht ja beides.
Wahrscheinlich.
Schon allein dadurch, dass viel mit dem Computer gearbeitet wird.
Aber warst du dann auch, meine für mich ist ja so ein Letterer nicht nur jemand, also wir hatten das auch im Vorgespräch schon mal ganz kurz. Normalerweise ist es so, auf den Letterer schaut kein Schwein, wenn wir ganz offen reden. Das macht er seinen Job richtig gut, fällt es gar nicht auf, weil es liest sich halt einfach gut. Es fällt meistens immer nur, also für mich geht es immer so, dann auf, wenn man halt die Schrift nicht lesen kann, wenn irgendwelche so Abstände nicht stimmen oder eine Schrift gewählt worden ist, die dann vielleicht zu schnörkelig oder zu irgendwas ausgefallen ist. Wie siehst du dich? Also ich glaube in Amerika, wenn man auch so diese ganzen Leserbriefe dann immer sich anschaut, ist dieser Stellenwert Letterer schon höher als, gut in Deutschland, da gibt es auch nicht ganz so viele, die das machen.
Ja, das ist es nämlich. In Deutschland hast du mehr Cartoonisten. Das sind eben die selbst schreiben, zeichnen und auch lettern, weißt du? Und in Amerika gibt es dann doch mehr die Arbeitsteilung und gibt es nur sehr wenige Letterer, die den Leuten auffallen. Ich bin in letzter Zeit öfter mal wieder so ein bisschen aufgefallen, zum Glück positiv. Also du hast schon recht, ja, man möchte natürlich nicht gesehen werden als Letterer. Man möchte sozusagen das Hintergrundgeplänkel des Soundtracks in einem Film sein. Ne? Also meine Aufgabe ist es ja, den Leser von einem Bild zum nächsten zu leiten, damit er das ganz unbewusst alles liest, damit er ganz unbewusst zur nächsten richtigen Stelle kommt und die wichtigen Details lesen kann und so weiter. Und wenn ich meine Aufgabe gut mache, dann fällt es nicht so auf. Und also mir ist es schon aufgefallen jetzt in letzter Zeit bei Besprechungen von Büchern, die ich so im letzten Jahr ungefähr gemacht habe, dass da doch dann gelobt wird, was ich mache. Und da denke ich dann auch, liegt es jetzt daran, dass ich mal auf Twitter ein bisschen mich aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, wie blöd ich das eigentlich finde, dass man niemals richtig beachtet wird als Letterer. Oder liegt es dann vielleicht doch daran, dass jetzt langsam so ein bisschen die Leute dahinter kommen, wir gucken mal noch weiter. Also vor 10 Jahren ungefähr, da gab es ja diesen großen Umbruch, naja gut, sagen wir mal, es ist schon bald 15 Jahre jetzt, dass von den Künstlern auf die Autoren geschaut wurde. Und vor 5 Jahren ungefähr ging es dann los, dass immer mehr auch die Koloristen beachtet wurden. Und jetzt so langsam kommen immer mehr Leute auf den Trichter. Naja, da gibt es ja noch eine Komponente.
Das stimmt. Also ich glaube, momentan ist wirklich so der Boom auch der, ja, der Koloristen. Also wenn sie es richtig gut machen, man sieht ja dann auch an dem Buch schon, wer das ein bisschen koloriert hat, hat so diese Richtung. Aber jetzt nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt man oder was hat dich dazu gebracht, so von dem Studium, das ist ja Geisteswissenschaft, also Englisch und Deutsch, doch zu so einem relativ kreativen Job wie Letterer? Also ich meine, das ist ja nicht nur jetzt ganz platt gesagt, ne, du hast eine Sprechblase und dann haust du mit, weiß ich nicht, irgendeinem Programm, Photoshop da Text rein, zack, aus Ende, sondern das ist ja durchaus dann durchdacht. Also welche Art von Schrift oder mache ich meine eigene Schrift? Machst du deine eigenen Schriften eigentlich?
Ich habe es immer vor und irgendwie komme ich nicht dazu und greife deswegen sehr gerne auf die Schriftarten von Blambot zurück, weil die haben sehr schöne Schriftarten. Also ich kaufe die dann auch, ne, denn also die kostenlosen, die darfst du auch gar nicht einsetzen bei kommerziellen Comics. Und die Kaufversionen, die sind einfach auch besser designt. Also ich möchte es immer noch machen, denn irgendwann möchte ich mal davon wegkommen, damit es dann wirklich mein ganz alleiniges ist. Aber zurzeit mache ich das eher dadurch, dass ich die Sprechblasen ziemlich oft selber, also naja, digital von Hand zeichne auf so einem Zeichentablett.
Also du machst die Sprechblasen, die sind dann auch quasi dein Design. Also es ist nicht so, dass der Künstler, na gut, das wird keinen Sinn machen oder keinen Sinn ergeben, wenn die die Sprechblase dir vorgeben und sagen, bitte da den Text reinmachen. Also das gehört noch quasi zu dem Letterer dazu, diese Sprechblasen zu positionieren und zu sagen.
Genau, also wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Der Autor schreibt ein Skript. Das ist so eine Mischung zwischen Film- und Theaterskript. Da sind auch schon die Dialoge drin. Das kriegt der Künstler, der setzt das Ganze dann eben visuell um. Und je nachdem, ob der Künstler nur Zeichnungen mit Bleistift macht oder auch tuscht oder auch koloriert, gibt es dann eben noch mehr Leute, die dann daran zusätzlich arbeiten. Und der Letterer, der nimmt dann den Text und muss ihn einfügen. Und dann gehören auch die Sprechblasen und die Soundeffekte dazu, obwohl einige Künstler auch Soundeffekte selber machen, was dann auch schön sein kann, weil es dann nicht ganz so aufwendig wird von der Arbeit her.
Und wie ist es bei Copperhead? Hast du da? Also da ist es ja mit diesen Soundeffekten oder so diesem, ich glaube, bis auf eins bei Szenen, wo diese Alien da ankommen, relativ wenig. Ist es dann auch von dir? Oder?
Ja, die sind auch von mir. Also die zeichne ich auch auf einem Zeichnentablett. So ein Wacom Cintiq ist das. Das ist dann im Grunde genommen, naja, du arbeitest auf einem digitalen Stück Papier und dadurch kriegst du es dann eben hin, dass es ein bisschen organischer aussieht. Also Sprechblasen werden meistens nur gemacht, in Illustrator arbeitest du erstmal und dort werden dann meistens bloß die Ellipsen genommen und die werden ein bisschen angepasst. Ich bin irgendwann mal dazu übergegangen und habe die Ellipsen alle selbst hergestellt, indem ich einfach nur mit der Maus geklickt habe, bis ich da meinen Kreis hatte. Und dadurch hast du dann eben auch schon ein bisschen organischeres Aussehen. Aber das hat mir immer noch nicht ganz so gefallen und deswegen wollte ich die Sprechblasen dann auch selber zeichnen und das habe ich vor, glaube ich, 5 Jahren angefangen und bin auch immer schneller und besser geworden und jetzt mache ich das eigentlich am liebsten. Der Text, der wird dann sozusagen vorher raufgelegt auf die Seite und dann hinterher setze ich mich ran und male mir meine Sprechblasen zurecht.
Hast du eigentlich auch diesen Schriftzug, dieses Copperhead entworfen oder ist das quasi Aufgabe der Designerin, die, glaube ich, noch mit dir aufgefügt wird?
Ich hatte eigentlich ein Logo gemacht, aber das hatte denen bei Image nicht gefallen und da hat einer von dem Art-Team bei Image das dann gemacht. Ja.
Und wie sah deins aus, nur interessenhalber?
Das hatte so einen Planeten so ein bisschen wie bei Bitch Planet, aber das war unabhängig. Also wir wussten das noch nicht. Ich schätze mal, deswegen haben sie auch gesagt, sie wollen das nicht.
Und wie kommt man jetzt nochmal dieser Schritt, Studium dazu, Comics zu lettern? Also ich meine, am Anfang denke ich mal einfach, wenn du Deutsch-Englisch hast, dann hattest du vielleicht einen Übersetzungsjob, stelle ich mir so laienhaft vor. Hier, mach das mal auf Deutsch oder auf Englisch. Aber wie kommt man dazu?
Nee, also ich hatte vor 10 Jahren, da war mal wieder so ein kleines Jubiläum, Ende Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und da hatte ich ein paar Leute kennengelernt, die hatten gerade angefangen, Comics selber rauszubringen. Und da hatte ich ich hatte die angesprochen, ich habe hier zwei Kurzgeschichten, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Was hättet ihr dann davon? Und die haben gesagt, na mach doch. Ja, und dann habe ich die gemacht und dann habe ich gleichzeitig auch Redakteur gemacht und da so ein kleines Taschenbuch rausgebracht mit so einer Mini-Anthologie. Und meine Geschichten wollte keiner lettern. Und dann dachte ich mir, na, so schwer kann es ja nicht sein. Ich habe es mal ausprobiert. Und dann eine kurze Zeit später fragte mich Rich Johnston von Bleeding Cool, ob ich für ihn The Flying Friar lettern würde. Und da habe ich gesagt, ja. Und da wollte er mir auch was für bezahlen. Das war natürlich noch ein bisschen schöner. Und dann, um nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückzugehen, das ist jetzt, das war so im Mai, Juni vor 10 Jahren wirklich gerade. Da hatte ich einen von meinen Kumpels aus den Star Wars Fankreisen dazu gebracht, eine Kurzgeschichte für diese Anthologie zu zeichnen. Die hatte ich zwar nicht gelettert, aber dadurch habe ich ihn dazu gebracht, Comics zu machen. Das ist Scott Wagoner, der Atomic Robo zeichnet. Und der hatte Chris Yost kennengelernt. Der hatte zu dem Zeitpunkt die ganzen Marvel-Animationsserien gemacht und schreibt ja jetzt selber Marvel-Comics auch sehr viel. Und der hatte da eine Idee zu einem Comic namens Killer of Demons. Und so haben wir dann das auch in dem Zeitpunkt, in dem Zeitraum ungefähr angefangen. Und das kam dann später bei Image raus. Und ja, das waren 2 Comics, wo ich für bezahlt wurde. Und es hat Spaß gemacht. Und ja, das war wirklich nur Hobby zuerst. Eigentlich ist, wenn du Letterer werden möchtest, dann bietet sich's an, wenn man ein Designstudium macht oder ein Kunststudium oder irgendwie sowas.
Das hätte ich jetzt ja auch gedacht irgendwie. Also das wäre so das, was ich als erstes im Kopf habe, wenn ich höre, okay, der macht Letterer, der macht so, dass da viel Design mit dabei ist.
Mhm. Ja, das ist bei mir alles nur antrainiert und ich habe glücklicherweise ein paar Leute gehabt, die mir auch gute Tipps geben konnten und die mir da so ein bisschen was zur Lettering-Theorie erzählt haben, die sich meine Seiten angeguckt haben und die total zerrissen haben, damit ich dann wenigstens von vorne anfangen konnte. Und diesen Flying Fry Comic zum Beispiel hatte ich, bevor er zum ersten Mal rausgebracht wurde, 3-mal neu gelettert. Und dann, als er zum anderen Verlag kam, hatte ich ihn noch ein 4. Mal neu gelettert. Und jedes Mal sah es besser aus. Und wenn ich mir jetzt angucke, könnte ich ihn auch nochmal neu lettern. Aber das ist dann so dieser kleine Perfektionismus. Irgendwann muss man ja auch mal loslassen.
Und was ist da? Also wenn du dir das anschaust, was sind dann so Aspekte, wo du sagst, beim 2., 3. Mal lesen, das hätte ich ganz gern geändert?
Naja, hauptsächlich geht es dabei um die Platzierung der Sprechblasen. Wo kommen die am besten hin oder auch, wie sieht die Sprechblase aus, wie sieht dieser kleine Zipfel aus, der dann zu den Leuten zeigt. Also zum Beispiel, manchmal finde ich es besser, wenn man den, wenn die Person links im Bild steht, meinetwegen, und die Sprechblase ist oben in der Mitte, dann kannst du diesen Zipfel entweder mit dem Bogen von oben zum Mund führen oder von unten. Und manchmal habe ich dann irgendwie hinterher so das Gefühl, das würde anders besser aussehen. Naja, und da kannst du ja nicht immer wieder zu deinen alten Comics zurückgehen und deswegen versucht man das von Mal zu Mal beim nächsten Mal besser zu machen.
Aber jetzt noch die 2. Frage. Bist du dann zu der Zeit, als du Scott Wagner oder die ersten Kreativen aus der Comicbranche kennengelernt hast, warst du dann in Amerika? Hast du dort studiert oder bist du von Deutschland auf die zugekommen?
Also zu dem Zeitpunkt war ich in Deutschland. Ich war vorher mal für ein Jahr, für so ein Austauschjahr in Amiland und hatte da eigentlich Geschichte gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mit Comics angefangen hatte, hatte ich auch immer noch das Ziel, irgendwann mal meinen Doktor in Geschichte zu machen und dann an der Universität zu bleiben. Aber das hat sich dann irgendwann ergeben. Ja, und also als ich dann zum Schluss noch meine Magisterarbeit schreiben musste, da war ich froh, als sie hinterher fertig war und nie wieder Uni.
Naja, also wie nicht jeder ist ja für diese akademisch, ich meine, ich musste ganz ehrlich zugeben, ich habe das dann auch immer gehasst, so dieses rein wissenschaftliche Arbeiten, das liegt mir dann auch nicht, dann ist, glaube ich, so ein bisschen Praxisnähe immer ganz angenehmer. Und dann kommt quasi so ein Job zum nächsten, also kommen die Leute auf dich zu oder bietest du dann auch Projekte an oder wie gibt es dann einen Pool, wo sagen, hier, da sucht man wieder jemanden oder wie kommt man dann zu diesen Folgeprojekten? Ich meine, immerhin, du sagst ja, du bist seit 10 Jahren dabei und wenn man auf deine Seite geht, dann, die werde ich entsprechend auch verlinken im Podcast, sind ja unzählige Letterbeispiele, also es ist ja eine Fülle an Comics und du hast ja mit fast allen der Branche zusammengearbeitet dann, also zumindest kommt einem das so vor.
Naja, mit vielen auf jeden Fall, also ich habe noch nicht bei Marvel und DC gearbeitet und da ist auch schwer reinzukommen. Ich würde es gerne machen, aber naja, da müsste mir das wirklich angeboten werden. Ich habe auch schon Portfolios hingeschickt und so weiter und die sind dann schön ignoriert worden. Also das bringt irgendwie zurzeit gar nicht so viel. Das ist hauptsächlich dadurch gekommen, dass ich viel Anthologien gemacht habe. Also ich habe mich da wirklich drauf gestürzt. Jedes Mal, wenn es irgendwo eine Anthologie gab, brauchte jemand, der Letter. Und dadurch habe ich dann Leute kennengelernt, also zum Beispiel Joe Kelly, der gehört zu Man of Action, die haben doch jetzt diesen Animations-Oscar gewonnen, unter anderem für Disney. Mhm. Und der hatte zum Beispiel I Kill Giants gemacht und Four Eyes. Und,
hast du I Kill Giants auch gelettert, bloß mal Interessenhalber?
Nee, das habe ich nicht gemacht, das habe ich gelesen. Und also ich liebe das Buch. auch, aber das
ich
wollte
gerade sagen, das finde ich auch genial.
Ich glaube, das war der Zeichner selbst, der Ken Nimura. Ich glaube, der war das selbst.
Okay.
Und naja, also Bad Dog zum Beispiel, da hatte ich das gemacht. Das haben wir 2008 angefangen und es war letztes Jahr fertig geworden, der erste Handlungsbogen von 6 Heften, weil es alles so ein bisschen sich rausgezögert hat. Und der nächste Handlungsbogen, da wollen wir erstmal ein bisschen Hefte bunkern, bevor wir dann das überhaupt auf den Markt bringen.
Du sagst ja, halt immer, wie eng ist dann eigentlich die Zusammenarbeit? Also mit den Autoren, mit den Zeichnern und wie gesagt, so als Laie stelle ich mir immer vor, der Letterer ist eigentlich so der Letzte in der Reihe, der dann sagt, hier, wir müssen in der Woche das Heft rausbringen, bitte schreib mal den Text noch schnell rein. Also wie muss ich mir das an sich die Arbeit vorstellen?
Das ist schon so, dass der Letterer derjenige ist, der nochmal zum Schluss das Zünglein an der Waage ausmacht. Also wenn wirklich Druck beim Abgabetermin ist, dann muss man vielleicht innerhalb von ein paar Stunden das Ganze fertig kloppen. Aber Kontakt ist eigentlich von Anfang an da. Also das, ich denke mal, das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf Independent Comics, weil das Team, das hängt ja schon irgendwie voneinander ab. Da versuchen viele Leute dann eben auch die Meinung der anderen reinzuholen. Also es gibt auch Sachen, da hast du dann eben einen Redakteur, und der möchte das Ganze koordinieren und du darfst gar keinen Kontakt zu den zum Autor und zum Zeichner haben, sondern das soll alles durch den gehen, weil er das gerne alles kontrollieren möchte. Was ich ziemlich hinderlich finde, weil wenn man mal eine Idee hat oder mal eine Inhaltsfrage oder so, dann ist es ganz einfach, schreibst eine E-Mail, fertig ist und dann weißt du es. Und dann mache ich Vorschläge und dann kommen in den Skripten, dann steht ja drin, hier, ich habe mir das so und so gedacht. Und bevor ein Comic angefangen wird, da sprechen wir meistens erstmal darüber, was soll das Ziel sein, wie soll es ungefähr aussehen. Und dann mache ich es gerne, dass ich mal ein, zwei Seiten so lettere, Probelettere und sage, hier, das und das habe ich mir gedacht oder vielleicht könnte man das so und so machen. Und dann kommen wir ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, und dann das ganze Lettern, das geht relativ schnell. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie es gemacht wird. Wenn ich die Sprechblasen mit der Maus mache, also das, was ich erzählt habe, mit den Punkten klicken, bis der Kreis da ist, dann geht es in der Regel schneller. Und wenn ich das so zeichne, dann dauert es so zwischen 2 bis 3 Tagen.
Ja, aber es ist ja immerhin trotzdem eine relativ aufwendige Geschichte denn. Also man denkt sich ja trotzdem mal irgendwie, so illusorisch, also das ist so eine Sprechblase, ein bisschen hin und her gezogen und Text rein und fertig. Aber da ist ja dann doch viel mehr drin, wie du schon sagtest, also Ausrichtung der, wo geht diese Pfeile hin, wo ist diese Sprechblase platziert. Gibt es dann eigentlich auch Leute, die noch sagen, hier hätte ich die Sprechblase ganz gerne anders oder irgendwie anders gesetzt? Oder gibt es dann nochmal Feedback vom Künstler selber und sagt, hier, das verdeckt mir da und da zu viel?
Also das mit dem, das verdeckt mir da und da zu viel, ist zum Glück nicht mehr. Also das hatte ich mal ziemlich in der Anfangszeit, aber dadurch, dass ich dann eben auch viel Feedback bekommen habe, habe ich so langsam so ein bisschen intuitiv das raus, wo es am besten hinpasst. Sodass ich dann wirklich nichts verdecke, was den Leuten wichtig ist. Und es kommt aber natürlich vor, dass das heißt, hier machen wir die Sprechblase dahin oder ich möchte jetzt den Text nochmal ändern oder wir nehmen die komplett raus. Und das kommt dann immer auf die Person selber an. Also ich denke mal, besonders wenn man neu mit jemandem anfängt zu arbeiten, dann muss sich dieses Vertrauen erst entwickeln. Und wenn man dann so eine Weile zusammengearbeitet hat, dann lassen die Leute einen machen. Weil sie wissen, okay, der macht sein Ding, sieht alles schicki aus und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es ihm sagen und dann macht er das auch sofort.
Und wie sieht das zum Beispiel aus? Also nach welchen Kriterien suchst du zum Beispiel das Schriftbild aus? Also den Font oder die Font oder die Schriftart?
Na, tja, gute Frage. Bei Fantasy finde ich das schön, wenn es ganz normale Schrift ist. Also jetzt große Anfangsbuchstabe und dann mit kleinen Buchstaben geht's weiter. Also im Englischen heißt es Mixed Case. Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, wie es auf Deutsch heißt.
Groß- und Kleinschreibung, ja. Ne?
Ja, genau. Dankeschön. Danke. Und also da war es zum Beispiel, ich habe mit Anthony Johnston und Chris Mitten Umbro gemacht und das war jetzt so im letzten Jahr, da haben wir so die ersten 12 Hefte schon mal gemacht und da hatte ich das auch schon gesagt, ja, ich möchte es gerne mit großen Kleinschreibungen machen und hatte so ein paar Vorschläge, was Schriftarten anging und der Autor hatte sich dann das rausgesucht, was er gerne haben wollte und dann haben wir weitergeguckt, sollen die Sprechblasen von einem Panel ins nächste überlappen oder nicht und also er wollte das eigentlich nicht so sehr haben. Das haben wir in nur ganz wenigen Ausnahmen haben wir das mal gemacht. Ja, solche Sachen eben. Und also bei Science Fiction finde ich es oft besser, wenn du alles in Großschreibung hast. Und die Schrift, das orientiert sich meistens daran, wie denn der zeichnerische Stil ist. Also wenn du was hast, das ein bisschen sehr Indie-Comic-mäßig aussieht, dann versuchst du natürlich so eine Schriftart rauszusuchen.
Für was Verlage arbeitest du eigentlich noch, außer Image? Also die zwei von den Comics, die du mir auch geschickt hattest, Copperhead und Bad Dog, die sind bei Image erschienen, aber gibt es noch mehr, wo du jetzt im Moment arbeitest? Oder ist das schon dein Hauptauftraggeber?
Also hauptsächlich ist es schon Image. Dann habe ich bei IDW, ich weiß nicht, wann es rauskommt, da hatte ich mal einen Comic neu gelettert, der von Mitte der 1990er Jahre war. Da wollten die das Copyright haben. Die wollten das nochmal ein bisschen neu machen. Die wollten neue Farben haben und sie wollten auch neuen Text haben. Und ich hatte zuerst gefragt, naja, was ist denn mit dem alten Autoren und mit dem alten Letterer? Und da haben sie gesagt, ja, der ist seit 5 Jahren tot. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ja, naja, also ich finde das schon ein bisschen blöd, wenn man jemanden da irgendwie auslöscht auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Weil das wird ja dann völlig neu gemacht. Aber ich habe dann auch das verglichen mit dem Text, der vorher drin war, und die Autorin, die hatte dann doch ziemlich viel nochmal an den Dialogen geändert. Also da musste das schon sein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist, und denke aber, es könnte sein, dass es irgendwie im Juni oder so ist. Ich glaube, bei Amazon steht das Buch für Mai drin. Ich bin mir aber nicht sicher.
Welcher Titel ist das? Also wenn man da nochmal fragen darf?
Das ist Sunglasses After Dark.
Und aber dann wird wirklich eine Neuauflage gemacht von dem Comic? Das war mir auch nicht bewusst. Und dann sagt der Autor, ich möchte gerne nochmal die Dialoge griffiger oder schnippischer oder was?
Mhm. Ja, also sie wollte das nochmal alles ein bisschen umschreiben, weil sie hatte da doch ziemlich viel, wie ein Wasserfall geplappert eigentlich in dem Comic, in dem alten, also in der alten Version. Da hatte sie sehr viel mit innerem Dialog, innerem Monolog gearbeitet, und das hat sie dann rausgenommen, was auch ein bisschen geholfen hat, weil ziemlich viel wird schon von den Bildern erzählt, ne? Das ist manchmal sehr unnötig. Also Leute, die zum ersten Mal oder die ersten paar Male Comics schreiben, die neigen doch dann eher dazu, sehr viel Text reinzubringen, was oft nicht nötig ist. Und da braucht man erst so eine gewisse Sicherheit. Ein paar Comics, die man gemacht haben muss, bis man feststellt, brauche ich gar nicht machen. Und dann lassen die Leute los und es funktioniert dann besser. Und das hat sie auch festgestellt. Und deswegen wollte sie es eben neu haben. Ja, also das ist bei IDW, wie gesagt. Und ein anderer Comic, den ich jetzt auch neu gelettert habe, der ist jetzt auch schon draußen. Das ist von Joe Kelly und Adrian Cibar, Bang Tango. Der ist auch bei Image erschienen. War ursprünglich bei Vertigo. Und die haben die Rechte zurückerhalten und sie wollten auch nochmal neue Koloration machen und den Text nochmal neu machen, denn das hatte ihnen eigentlich nicht so gefallen, was damals gemacht wurde. Und da ich ein gutes Verhältnis zu Joe habe und viel mit ihm zusammenarbeite, hat er mich darauf angesprochen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist ja cool. Und wie ist das dann? Also hast du die meisten Künstler auch schon persönlich kennengelernt oder ist das dann wirklich nur so ein Kontakt über Skype und Internet und E-Mail?
Also hauptsächlich ist es über E-Mail. Also ich bin auch eigentlich nicht so derjenige, der viel per Skype und so machen möchte. Das finde ich immer irgendwie merkwürdig. Und es ist schon lange her, dass ich auf Conventions gewesen bin. Ich habe einige Leute schon kennengelernt, also zum Beispiel Michael Evan Oeming, der Zeichner von Powers. Mit dem hatte ich Rapture bei Dark Horse mal gemacht und das kam da zustande. Seine Frau Taki Soma, die kannte ich auch von Conventions her. Ja, aber die meisten kenne ich wirklich aus dem Internet. Und das ist dann, man wird weiterempfohlen. Ich spreche natürlich auch Leute manchmal an, aber das kommt jetzt schon eher selten vor. Also ein anderer Verlag, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, für den ich jetzt gerade arbeite, ist Black Mask Studios. Und da arbeite ich wieder mit Christopher Mitten zusammen, der von Undertow und Wasteland. Und der Autor ist Steve Niles. Und das ist das erste Mal, dass ich mit dem zusammenarbeite. Steve Niles hatte ich sogar mal auf einer Convention getroffen, aber hatte noch nie die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. Und das ist natürlich sehr spannend. Und das ist übrigens auch ein Science-Fiction-Comic, aber mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen.
Ist ja vollkommen okay, aber ich finde es halt spannend. Also wie ist das eigentlich bei dir? Also du liest ja dann sowohl das Skript eigentlich und du kriegst das Artwork. Also du liest ja diese Comics in erster Linie erstmal so zweigeteilt, also so Bild und Text separiert.
Naja, also ich hatte mal ziemlich zum Anfang die Skripte wirklich gelesen, bevor ich vom Künstler die Zeit bekommen habe. Aber irgendwann habe ich aus Zeitgründen damit aufgehört und deswegen ist es, wenn ich an den Comics arbeite, fast so, als wäre ich einfach nur ein Fan. Und ich muss mich aber länger auf so eine Seite konzentrieren, weil es dauert jetzt natürlich so zwischen 15 Minuten und einer Stunde, bis man mit so einer Seite fertig ist. Und da kann man sehr viel drüber nachdenken, was steht denn da? Also die ganzen Interpretationen, die in Rezensionen drin sind, die kann ich bei mir auch schon machen und manchmal ist es sogar zu viel, was ich da rein interpretiere. Das macht aber auch Spaß und deswegen, ich habe das schon so ein bisschen, als wäre ich jetzt einfach nur Fan, denn ich lese das Ganze nicht vor. Ich lasse mich auch immer überraschen, was passiert als nächstes.
Wie ist das bei dir eigentlich? Wie ist dein, also du wohnst in Magdeburg, bist du dann auch gebürtiger, ich sage jetzt mal Ostdeutscher oder wie ist es bei dir?
Ja.
Und
ja,
was sind deine, na gut, das ist eigentlich eine blöde Frage, deine ersten Comics waren dann wahrscheinlich auch Mosaik und Co. oder irgendwas in der Richtung, oder?
Genau, Mosaik, 1982, eine Ausgabe, die, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren an der Ostsee, ich habe das Heft bekommen, meine kleine Schwester hat es in die Hand bekommen und hat erstmal die eine Seite eingerissen, da war ich nicht sehr begeistert von, aber wir haben es dann geklebt und damit war es gut. Und dann
was war drauf lange zu sehen, weißt du das noch? Also bei mir ist es nämlich auch so, es gibt so ein paar Mosaiks, die einen sich so einbrennen und momentan lese ich gerade mit meinem Kleinen auch nochmal so diese ganzen alten Ostgeschichten und das ist erstaunlich, wie viel man so als Kind von, also gut, diesem Comic aufnimmt, wie detailreich die Erinnerungen doch eigentlich noch sind, wenn man also auch sagt, ach ja, coole Sache.
Ich kann dir leider nur sagen, dass es die Mai-Ausgabe von 1982 war, aber ich habe die Comics mal an einen Dozenten verliehen und habe den irgendwie aus den Augen verloren. Also ich habe die nie wiederbekommen. Und
das ist ja eine Sauerei. Ich meine, muss ja zugeben, bei mir war es ja so, die sind alle irgendwie in meiner Kindheit nicht besonders pfleglich behandelt worden, leider. Aber ich habe es mir dann nochmal nachgekauft und jetzt stehen sie doch nochmal im Schrank.
Ja, ne, ich habe auch immer nochmal vor, mir die die Sammelbände zu holen. Also ich fand das schon immer schön. Also ich habe die auch nicht komplett durchgehend gehabt. Ich habe das ungefähr bis 1990 hatte ich die gelesen. Da waren auch ein paar Lücken drin. Und dann hatte ich mit Mickey Mouse weitergemacht. Und da habe ich ganz viel Mickey Mouse erstmal irgendwie zwei Jahre habe ich komplett so gekauft von meinem Taschengeld immer und dann die lustigen Taschenbücher, da habe ich dieses eine Bild, was doch da über mehrere Bände ging, habe ich fast komplett sogar. Nachdem ich dann die gelesen habe, da wurde ich dann zum großen Star Wars Fan und da hatte ich dann meine ersten andersartigen Comics waren Star Wars Comics und da waren auch die ersten, der erste Autor und Künstler, die ich wirklich bewusst wahrgenommen habe. Das war Cam Kennedy und Kevin J. Anderson. Das liegt aber auch daran, du wirst es selber wissen, bei Mosaik, da gibt es, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, ich glaube ja, da wird nicht geschrieben, wer eigentlich das Mosaik-Kollektiv ist.
Doch, also, doch, ich habe geguckt, also ich glaube, bei dem Original steht es nicht drin, bei den neueren gibt es so ein Impressum, da steht dann da, also das und das Team hat das und das gemacht, aber es ist nicht so, derjenige hat das Cover gemacht oder der hat koloriert oder sowas, das ist mehr so ein Wischiwaschi. Aber du hast schon recht, das ist, ich glaube, es braucht eine Weile, bis man dann so einen Fokus hat und plötzlich merkt, aha, es gibt Schriftsteller, die liegen einem, es gibt Zeichner, die liegen einem und es gibt Koloristen und jetzt wahrscheinlich demnächst auch Letterer, wo man sagt, das lese ich einfach ganz gerne mal.
Ja, naja, also das war mir schon damals aufgefallen, bei den Mosaiks besonders. Da stand wirklich nur das Mosaik-Kollektiv. Ist ja klar, VEB und so, ne, sollte ja alles nur aus einer Maschine kommen und das ist einfacher. Also vorher, das Mosaik vorher mit Hannes Hegen, da hatten die, glaube ich, nämlich irgendwelche rechtlichen Probleme von dem Verlag, weshalb sie dann mit den Aberfaxen aufgehört hatten und dann die Digidax gemacht hatten.
Ja, umgedreht.
Richtig, ja, danke. Aber du weißt, was ich meine.
Genau,
ich glaube, daran lag es. Das war nämlich so, ich glaube, 76 gab es diesen Wechsel von der einen Serie zur nächsten und da hatte der Hegen hatte, glaube ich, aufgehört. Und sie konnten wohl die Rechte nicht von ihm trennen oder so. Und deswegen werden sie es bestimmt so gemacht haben. Wir sagen jetzt einfach nur, das ist jetzt das Kollektiv und fertig ist der Lack. Und bei den lustigen Taschenbüchern, da hatte ich auch nicht wirklich gesehen, ob da irgendjemand drin stand. Und irgendwie so, naja, ich glaube Ende der 90er Jahre, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass die Entenhausen-Geschichten und so, die sind ja irgendwie, glaube ich, von Karl Barks, ne? Da habe ich den Namen zum ersten Mal gehört. Da werde ich den die ganze Zeit gelesen haben und es geliebt haben. Also das war dann schon irgendwie, als ich die Star Wars Comics in der Hand hatte und habe dann gesehen, aha, das ist der und der und so, das ist ja interessant.
Wie ist das eigentlich? Gab es bei dir irgendwann so einen Break, also wo du dann aufgehört hast, Comic zu lesen oder ist das dann eigentlich durchweg bei dir?
Nee, das gab es wirklich. Das war so 96, hatte ich die letzten Star Wars Comics mal gekauft und dann irgendwie hatte ich aufgehört. Und 2002, da habe ich mal im Bus drei Comics gefunden. Da war ich nämlich gerade, 2002 war ich gerade in Amerika und da hatte irgendjemand drei Comics liegen lassen. Das eine war die Silent-Ausgabe von Daredevil von Brian Michael Bendis und Alex Millie und eins war irgendein Wolverine-Heft und das dritte habe ich völlig vergessen. Ich glaube, das war Captain America. Und da habe ich dann wieder angefangen, ein bisschen Comics zu lesen, aber habe eigentlich auch mich mehr dann trotzdem noch auf die Star-Wars-Comics versteift, weil ich da immer noch ein ganz großer Star-Wars-Fan war und also es lag jetzt nicht unbedingt an den neuen Filmen, dass ich da mich ein bisschen abgewandt habe, sondern eher an dem Verlagswechsel von diesen erweiterten Universumsromanen. Also die waren ursprünglich bei Bantam und die sind dann zu Del Rey rübergegangen und das war dann mit diesen New Republic, mit den Yu Zhen Wong und so. Und das hatte mich dann nicht mehr interessiert. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört, Star Wars zu lesen, Comics und Bücher und hatte dann, naja, verstärkt Indie-Sachen gelesen. Und naja,
da muss ich dich ja glatt mal fragen, hast du denn schon die neuen Star Wars gelesen, die jetzt quasi bei Marvel wieder gelandet sind?
Nee, habe ich nicht. Also ich weiß nicht, also ich habe schon mal überlegt, ob ich mir diese Marvel-App hole, wo du da so monatlich dann auf ihren kompletten Katalog zugreifen kannst.
Dieses Unlimited, Marvel Unlimited, ne?
Ich glaube, ja.
Aber geht das in Deutschland überhaupt? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich weiß es nicht. Also ich wollte es mal mir angucken, ob das denn überhaupt geht. Weil wenn es gehen würde, wäre das eine schöne Möglichkeit. Denn ich habe jetzt schon viel zu viele Comics hier zu stehen.
Wer hat das Problem nicht als Comic-Freund? Aber auf der anderen Seite hatte ich mir gerade letztens überlegt, dass das Problem so schön wie digitale Comics manchmal auch sind. Also manchmal ist es einfach bequemer. Wenn man irgendwo unterwegs ist, schleppt man nicht 3 Bücher mit, sondern hat das alles auf irgendeinem Pad. Aber ich merke jetzt gerade, wenn man später mal das Comic irgendjemand in die Hand drücken will, ne, sei es dem Nachwuchs, sei es irgendeinem Freund oder sowas, das iPad oder das Tablet vom Anbieter XY einfach rüberzureichen oder zu kopieren, das ist irgendwie doof. Also, ja. Aber so ja, wird es wahrscheinlich kommen.
Also ich lese Comics auch lieber in Papierform, muss ich sagen. Also natürlich arbeite ich ja den ganzen Tag daran und es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich nicht noch ein paar Minuten mehr auf dem Bildschirm starren möchte. Es liegt eher daran, dass ich bei den Comics, die ich selber bearbeite, feststelle, da sind Details auf den Seiten, die sehe ich nicht, während ich lettere. Und die sehe ich wirklich erst, wenn es gedruckt ist.
Als fertig ist, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, weil du hast dann auch so einen fokussierten Blick dann wahrscheinlich auf diese einzelnen Ebenen, sage ich mal, wo du dann letterst und dann guckst du, ob es passt und dieses Grobe und dann siehst du die Details wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee, das meine ich gar nicht mal so. Also ich sehe das natürlich schon, was da alles drauf ist und wie gesagt, ich halte mich ja an so einer Seite zwischen 15 Minuten und einer Stunde ungefähr auf, je nachdem, wie viel Text darauf muss und wie kompliziert das Ganze wird. Und da sieht man schon sehr viel, aber doch bestimmte Sachen, die siehst du erst hinterher. Also bei dem Bang Tango Comic, den ich vorhin erwähnt hatte zum Beispiel, da hatte ich mal eine Seite ausgedruckt. Da sind unter anderem Tango-Lieder drin und das war einer der Gründe, warum sie das neu haben wollten. Da wurde nämlich von DC das mit diesen üblichen, na hier ein bisschen die Noten und dann ist das so wie eine Welle der Texte und das hat ihnen nicht gefallen. Und ich hatte gesagt, na wir könnten das ja das Ganze ja so machen. Wir machen Notenlinien und die einzelnen Silben die oder Wörter, die gehen dann so hoch und runter wie so ein Lied nach Tango-Rhythmus oder wie auch immer. Und da hatte ich mal eine Seite ausgedruckt und da ist mir dann ein Detail aufgefallen. Im Hintergrund war eine ziemlich wichtige Person in einem Bild. Die hatte ich vorher nie gesehen. Und dann hatte ich überlegt, Mensch, setzte mal da diesen einen Text ein bisschen anders. Dann ziehst du im Grunde genommen das Auge runter auf genau diese Person und dann sehen die Leute die auf diesem Bild, denn auf der nächsten Seite wird sie nochmal groß gezeigt. Und naja, das sind eben so eine Sachen. Ne? Also das sieht man manchmal wirklich erst, wenn es dann draußen ist und da ärgert man sich. Und deswegen, wenn ich Comics von irgendwelchen anderen mir hole, dann möchte ich die auch lieber in Papierform haben.
So viel vorweg, man kann es jedenfalls empfehlen. Also ich bin ja kein größerer Star Wars Fan oder sowas, aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über diesen Wortwitz und die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Und das liegt aber auch daran, dass ich bisher, glaube ich, noch nie irgendwas von Star Wars gelesen hatte. Also insofern bin ich da auch ziemlich unbeleckt an die ganze Sache rangegangen. Ja. Das ist wahrscheinlich ganz angenehm. Gibt es eigentlich unter den Letterern so Ikonen, wo du sagst, das sind Vorbilder von dir?
Ja, unter anderem Clem Robbins, der hat sehr viel für DC und Vertigo gemacht. Also der hat zum Beispiel 100 Bullets gemacht, arbeitet eigentlich immer mit Azzarello und Rizzo zusammen. Also der hatte auch das, was als Batman Noir rausgekommen war, das hatte ich letztens erst gelesen, hat er auch gelettert. Dann die beiden Rosens, Joe und Bill, die haben Daredevil in den 60er, 70er Jahren gemacht.
Und was zeichnen die denn aus, deiner Meinung nach, wo du sagst, dass das hat irgendeinen Flair, den andere nicht haben?
Also bei den Rosens fand ich die Schrift immer sehr schön. Also das haben die ja wirklich alles per Hand gelettert, ne? Und Clem Robbins hatte das auch ziemlich lang gemacht, bis er dann irgendwann in den 2000ern, glaube ich, auch auf den Computer umgestiegen ist. Und Robbins, der hat aber dadurch, dass er tausende von Seiten gelettert hat, hat er eine sehr gute Möglichkeit gehabt, sich eine eigene Schriftart zusammenzubauen. Und der ist so dermaßen krass, der hat nur 2 oder 3 Schriftarten, aber der hat die so ausgebaut, dass da ganz viele vom L zum Beispiel, da hat er, keine Ahnung, fast 50 Versionen drin. Und das ist dann immer... wenn du Buchstabenkombinationen hast, dass er dann was anderes reinpackt. Oder er hat dann von dem großen I, na hier so, das I have gone, bla 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 und so, da hat er auch keine Ahnung wie viele Versionen. Er hat mir mal gesagt, es sind mehr als 5 und die hat er auf unterschiedliche Tasten gelegt, damit es einfach immer anders aussieht. Und dadurch sehen seine Comics auch heutzutage immer noch handgelettert aus. Und das imponiert mir. Also seine Sprechblasen, die sind manchmal so ein bisschen wackelig, finde ich, aber das ist meistens doch richtig klasse. Und deswegen, also das ist so einer, mit ihm habe ich sogar mal in einem Comic zusammengearbeitet, auch mit Tom Orzechowski. Den mag ich auch sehr. Und ja, die sind so ein bisschen Vorbilder. Und es war schön, mal mit anderen Letterern zusammen wirklich richtig zusammenarbeiten zu können an einem Buch.
Was heißt jetzt Sprechblasen wackelig?
Na, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt keinen
Blödsinn. Nee, ich weiß, das ist bei Helge auch immer so. Also das ist nicht schlecht gemacht. Ich würde es, also unter dem Begriff XY macht eine Sprechblase wackelig. Was heißt das? Ist es dann die Augenführung nicht korrekt oder innerhalb des Textes?
Also, nee, ich glaube, das heißt natürlich, das ist ein total schwammiger Begriff gerade gewesen. Das ist, wenn du eine Sprechblase hast, die soll ja eigentlich so ein bisschen rund sein und da soll der Text ordentlich reinpassen. Am besten ist es, wenn du deinen Text hast und zwischen dem Text und dem Sprechblasenrand passt überall ein kleines O drumherum. Minimal.
Ja.
Ne? Und das hast du besonders viel bei Marvel Comics und bei DC Comics, weil die müssen sehr schnell gelettert werden. Die müssen, glaube ich, innerhalb von 4-5 Stunden gelettert werden, weil die einfach zu viele Comics zu lettern haben. Da wird das dann eben manchmal ein bisschen huschi-fuschi gemacht. Da hast du dann gerne mal, dass die Buchstaben fast am Sprechblasenrand dran sind. Und das stört irgendwie. Also mich persönlich stört es besonders. Und das hatte mich schon früher gestört, bevor ich mich mit dem Thema befasst hatte. Und später ist es mir aber erst aufgefallen, woran es denn nun lag. Weil ich dann wusste, aha, das Ideal ist wirklich, du kannst noch einen extra Buchstaben drumherum führen überall. Dass nichts aneckt irgendwo, ne? Dass ein bisschen Platz drin ist. So eine Sache. Also, oder dann hast du welche, die sehen nicht wirklich rund aus, sondern die sind so ein bisschen komisch oval geformt oder sehen fast viereckig aus mit abgerundeten Ecken und so. Besonders dann die Zipfel, die dann zu den Personen, zu den Sprechern hinführen, wenn die unten zu dick sind oder wenn sie zu schmal sind oder wenn sie nicht richtig aus der Mitte der Sprechblase kommen und dann auf einer Linie liegen, auf einer Kurve liegen mit der Mitte dieses Zipfels, wenn der an der Sprechblase anfängt, der Spitze dieses Zipfels und dem Mund. Also das soll alles auf einer Kurve liegen. Und dann sieht das nämlich immer schön aus und dann ist es eine Sache, da ist es unbewusst für den Leser. Er merkt es gar nicht. Er weiß genau, aha, das ist die Person. Aber das interessiert er nicht. Es stört nicht. Es kann wirklich kein Störfaktor.
Also wenn man nicht drauf guckt und überlegt, wer hat das jetzt eigentlich gesagt? Also diese Zuordnung.
Ja, und aber auch nicht mal unbedingt die Zuordnung, sondern wie es gemacht ist. Ne? Also das siehst du besonders. Guckt dir irgendjemand einen Webcomic an, der von jemandem gemacht wird, der gerade anfängt. Dann siehst du oft, dass die Zipfel, also die im Englischen heißen die Tails, deswegen sage ich jetzt Zipfel.
Ja.
Oder Schweif können wir vielleicht auch sagen. Ist vielleicht sogar besser. Die sind irgendwo am Rand. Ne? Also die sind, wenn du das da so weiterführen würdest auf dieser imaginären Kurve, dann würden die nicht durch die Mitte der Sprechblase gehen, sondern die würden irgendwo am Rand rausgehen. Das passt einfach nicht. Also das sieht dann amateurhaft aus. Also es ist natürlich nicht bös gemeint. Irgendwie muss ja jeder mal anfangen. Und ich gebe auch gerne Tipps. Ich habe ja auch schließlich auch mal angefangen. Ne?
Aber das ist ja spannend. Ich meine, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber du hast recht. Es gibt manchmal so Sprechblasen, die, also sagen wir mal, mehr auffallen. Sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Also wenn irgendwas nicht stimmt, fällt es halt auf. Ansonsten liest du es halt und du hast so, weiß nicht, wie beim Fotografieren. Also wenn du so einen goldenen Schnitt hast oder bestimmte Regeln nachvollziehst, genau, dann ist es fürs Auge halt angenehm. Dann sagst du, hey, das ist ein schönes Bild. Und wenn das halt eben aus diesem klassischen Muster herausfällt, sagst du ja, irgendwas, das Bild ist nett, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Und so ist es bei den Sprechblasen dann wahrscheinlich ähnlich. Die wirken irgendwie ja nicht so harmonisch.
Ja, also da, ich meine, wenn wir schon mal beim Thema sind, was du auch ziemlich oft sehen kannst, ist, dass die Sprechblasen auf den Haaren der Leute drauf sind, selbst wenn genug Platz nebenan ist. Oder dass dann der Schweif auf die Person raufkommt. Meinetwegen, der ist dann auf eine Hand drauf oder auf auf dem Arm drauf oder so selbst im Gesicht, obwohl es gar nicht sein muss. Da wäre genug Platz, um das vor dieser Person aufzuhören. Normalerweise sollte man versuchen, die Sprechblasen so zu platzieren, dass sie nicht auf die wichtigen Personen, auf den wichtigen Personen drauf sind. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber in der Regel sollte man es vermeiden. Wenn die dann nämlich daneben sind und nur Sachen im Hintergrund ein bisschen überdecken, dann sind sie Hintergrundmaterial und sie stehen nicht zwischen den Personen zu sehr. Oder wenn du zwei Personen hast, die miteinander sprechen, die stehen auf der linken und der rechten Seite des Panels und meinetwegen auch komplett auf der Seite und du hast jetzt meinetwegen drei riesengroße Sprechblasen und musst die genau in der Mitte platzieren, dann ist es eigentlich blöd, weil der Sichtkontakt ist unterbrochen. Das bedeutet, die sprechen jeweils eine Wand gegen den anderen. Die sprechen nicht miteinander. Das ist dann auch so eine Sache. Und da versuche ich dann gerne, dass ich die Sprechblasenform ändere und dass oben am Rand des Panels dann meinetwegen, dass ich das Panel aufmache, damit ich da noch ein paar Millimeter gewinne. Also dass zumindest ein kleiner Spalt ist, durch den die sich sehen können, ne, zwischen diesen Sprechblasen. Mhm. Und dann ist dieser Blickkontakt wieder hergestellt und dann sprechen sie wieder miteinander und nicht gegeneinander. So eine Sachen eben. Also das muss man lernen, das ist klar.
Wie ist das eigentlich bei dir? Ist bei dir immer das aktuelle Buch dann eigentlich auch so evolutionstechnisch vom Lettern dann das Beste? Oder sagst du, du hast auch schon Bücher gelettert, wo du sagst, das solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr ein gutes Lettern sehen wollt? Also gut, ne, wirst du wieder nicht so weit raushängen und sagen, das ist gutes Lettern, aber trotzdem bist du auf manche Bücher besonders stolz oder stolzer?
Ja, bin ich. Also ich habe über die Jahre immer so unterschiedliche Techniken versucht auszuprobieren und von Dark Horse ist letztes Jahr The Guns of Shadow Valley rausgekommen. Das war ursprünglich ein Webcomic, der ging auch 2008 los und den hatte ich dann, die ersten Seiten habe ich dann auch irgendwann nochmal übergelettert. Aber man kann trotzdem immer noch sehen, wie sich das so langsam entwickelt. Also was sind das jetzt gewesen? Ungefähr 7 Jahre, ne? Also da siehst du dann auch schon, dass die Sprechblasen teilweise ein bisschen unterschiedlich sind. Das Schöne daran ist, dadurch, dass es kontinuierlich gemacht wurde, der Comic, fällt es nicht so wirklich auf. Aber wenn man da mit einem genauen Blick mal raufguckt, dann siehst du das. Und deswegen finde ich das eigentlich schön, so, naja, als so ein Buch, das so ein bisschen die letzten paar Jahre meiner Arbeit zeigt.
Also du hast den Webcomic damals auch schon immer gelettert.
Genau. Ich hatte das dann nur ein bisschen angepasst, weil die Sachen, die zu schlimm aussahen, die wollte ich dann natürlich vernünftig haben. Und ursprünglich hatte ich auch eine ganz andere Schriftart benutzt. Die wurde dann irgendwann mal ausgetauscht. Aber ja, also dieser Comic, da hatte ich dann auch schon die Sprechblasen, die waren noch mit der Maus gezeichnet. Und da hatte ich aber angefangen, meine Soundeffekte alle schon von Hand zu machen. Und da sieht man so im ersten Kapitel ist das, da siehst du noch einige von den Soundeffekten, die sind, auch von Hand gemacht, aber noch mit der Maus und die sehen auch ein bisschen schief aus irgendwo, ne, auf dieselbe saloppe Art gesagt. Naja, da kannst du so ein bisschen Evolution sehen. Ich bin trotzdem sehr stolz darauf, weil wir es geschafft haben, das rauszubringen und das bei Dark Horse, also das ist eine sehr schöne Sache, dass wir das dahin gekriegt haben. Und worauf ich auch immer noch sehr stolz bin, ist, also Bad Dog auf jeden Fall von Joe Kelly und Diego Greco. Da geht es um einen Kopfgeldjäger, der ein Werwolf ist, aber er findet seine menschliche Person so blöd, dass er sich nicht in die menschliche Person zurückwandeln möchte. Und er macht mit seinem Kumpan die Gegend in Arizona und um Las Vegas unsicher, um da Leute wieder einzufangen, die dem Gefängnis entwischt sind und so weiter. Das mag ich immer noch sehr gern, was ich da gelettert habe. Und dann auch Graveyard of Empires, das hatte ich mit Mark Sable und Paul Azaketa gemacht. Das ist ein Militärcomic, der spielt in Afghanistan, wo eine Armeeeinheit sich mit den Taliban zusammentun muss, weil nämlich die Toten auferstehen. Und nur wenn sie zusammenarbeiten, können sie überleben. Und da hatte ich, das war einer der ersten Comics, die ich dann wirklich, wo ich die Sprechblasen per Hand gezeichnet habe. Und also Paul Azaketa, der lettert sich normalerweise selbst. Und da wollte ich natürlich so ein bisschen rankommen. Ne? Da wollte ich ihm natürlich zeigen, ich kann das auch, was du kannst. Und das soll ja vernünftig aussehen, damit es dir auch gefällt. Und da habe ich mich besonders angestrengt. Und deswegen gefällt mir auch immer noch sehr. Und dann hast du natürlich recht, alles, was man aktuell macht, das ist immer das, was man einmal am meisten gefällt.
Wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein Buch, also du letterst die US-Ausgabe und jetzt kommt das nach Deutschland, kommt man dann auf dich zu und sagt, bitte hier, mach das jetzt nochmal in Deutsch oder sind das dann irgendwelche, also da steht bei uns ja immer dann, ja, also kein Letterer eigentlich, sondern mal irgendeine Firma oder so, die das dann übersetzt.
Also bis jetzt bin ich noch nicht angesprochen worden. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Bücher irgendwann schon mal auf Deutsch gemacht wurden, ausgegeben wurden. Ich weiß natürlich, dass Image mit CrossCult viel zusammenarbeitet, aber ich habe die Leute noch nie angeschrieben da. Also ich denke mal, es würde vielleicht Spaß machen, sogar mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe jetzt letztens eine Seite gesehen. Ich habe mit Steve Orlando, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, und Artyom Trakanov letztes Jahr einen Comic gemacht. Anator, hatte ich ja gesagt, glaube ich, ne?
Ja.
Dieser Atlantis-Comic. Und Artyom ist Russe. Und der bringt das Ganze, der lettert das jetzt neu auf Russisch und er nimmt meine Sprechblasen dafür. Und da habe ich letztens mal ein paar Seiten gesehen mit kyrillischer Schrift eben drin. Und da hat er auch eine sehr schöne Comic-Schriftart. Und das sieht richtig cool aus. Also ich habe zumindest schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn andere das machen. Aber ich habe auch, also wenn es um unterschiedliche Sprachen geht, da habe ich einen Webcomic, an dem arbeite ich seit ein paar Jahren. Der heißt Armorauders. Und der Webcomic, das ist ein bisschen wie Transformers. Also es geht im Grunde genommen gar nicht darum, den Comic großartig rauszubringen, sondern der Comic ist Marketingmaterial für eine Mecha-Spielzeugreihe. Die kommt jetzt langsam raus. Auf Facebook kann man die finden. Das ist Armorauders Workshop. Und als ich da darauf angesprochen wurde, da hieß es also, wir wollen das Ganze in Englisch haben, wir wollen es in Italienisch haben, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch. Habe ich gesagt, na klar, gerne. Das wird bestimmt spannend. Und na, dann habe ich das immer mit dem Englischen angefangen. Und als nächstes habe ich das Italienische gemacht. Und beim Italienischen, naja, und durch unsere Sprachverwandtschaften, da siehst du dann natürlich, ah ja, okay, da, das heißt so und so. Und da hatte ich dann aber auch schon festgestellt, dass man nicht mal unbedingt sagen kann, die Italiener reden mehr als die Engländer. Also teilweise musst du die Sprechblasen größer machen, damit der Text reinpasst und manchmal kleiner. Und dann musst du sie auch ein bisschen anders platzieren. Und dann hatte ich das mit dem Chinesischen und dem Koreanischen und so weiter, wollte ich das auch anfangen. Und dann hatte ich gefragt, sag mal, wie machen wir das eigentlich? Machen wir das jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links? Und die dann, ach, die machen wir erstmal von links nach rechts, so ganz normal. Gut, beim Koreanischen habe ich das angefangen. Das war die erste Sprache, mit der ich das gemacht habe. Und da habe ich festgestellt, die haben Leerzeichen, so wie wir. Und da war es dann sehr einfach. Du konntest dann wirklich die Sprechblasen auch wieder in der Größe anpassen und hast deinen Text da reinbekommen. Aber es ist bei diesen drei Sprachen, dadurch, dass Schriftzeichen sind und ich keine Ahnung habe, was da wirklich steht, ist es so ein bisschen, als würde man Stummfilm lettern. Ich weiß zwar, was drinnen steht und was passiert, aber trotzdem ist es, als wäre ich taub.
Das wäre ja, meine nächste Frage gewesen. Du kriegst also quasi diese Textbausteine schon fertig. Also die kopierst du nur rein. Also du tippst das nicht irgendwie nochmal ab.
Genau, richtig. Also das Einzige, was ich mache, ist, dass ich gerne mal Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben verändere, damit ich bei Comics, die nur in Großbuchstaben gelettert sind, andere Versionen vom A oder sowas bekomme, damit es dann eben auch wieder ein bisschen organischer aussieht. Naja, und dann bei der, als sie dann die japanische Version gesehen haben, hatten sie gesagt, ach weißt du, mach doch nochmal neu, wir machen das jetzt mal auf die Manga-Art und Weise von rechts nach links. Dann habe ich also da die Seiten gespiegelt und dann wollten sie das auch, den Text von oben nach unten, also von rechts oben runter und dann nach links ging es dann so weiter. Gut, ich das dann so gemacht und da hast du dann bei den Japanern wirklich ein Schriftzeichen nach dem anderen. Und ich mache dann das so, wie man das im Englischen macht. Ich versuche eine vernünftige Sprechblase hinzubekommen. Also soll da jetzt nicht eine Reihe kürzer sein mittendrin, sondern das soll einen vernünftigen Kreis ergeben. Und in dem Falle sollte es dann eben nur ovalen Vernünftiges ergeben. Ja, und dann hatte ich aber aus Versehen ein paar Wörter zerteilt. Und dadurch hatte ich den Sinn entstellt. Denn bei den Japanern sind es zwar Schriftzeichen, aber das sind auch so wie Buchstaben. Und dann mussten sie mir erstmal das Ganze so vorformen. Und da hatte ich dann gesehen, aha, bei denen ist es gerne mal so, du hast eine Zeile mit 7 Zeichen und dann hast du eine Zeile mit 2 Zeichen und danach hast du wieder eine Zeile mit 5 Zeichen. Und da hatte ich dann das gemacht und dann auch die Manga-Sprechblasen so gezeichnet, wie man sie aus Mangas kennt, was auch was völlig Neues für mich war. Und da muss ich sagen, man kann irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen freier zeichnen. Man muss es nicht so versuchen, dass es so ein ganz perfekter Kreis wird. Also wenn ich einen perfekten Kreis malen möchte, dann ist der meistens auch nicht ein komplett runder, perfekter Kreis, sondern perfekt heißt für mich dann, dass er so ein bisschen imperfekt aussehen soll. Ne? Also damit es dann wirklich handgezeichnet aussieht. Und bei den Japanern, da ist es eben noch ausgeprägter. Da kannst du die Sprechblasen wirklich über die Leute teilweise rübermalen. Hauptsache, du hast da deine Kurve drin und dann ist es gut. Gut, dann habe ich das so gemacht. Und dann zum Schluss habe ich die chinesische Version genommen und habe da einfach nochmal das angepasst. Und bei den Chinesen ist es wieder so, ein Schriftzeichen, ein Wort. Also konnte ich dann den Text da so reinmachen und musst nur noch die Größe von diesen Sprechblasen wieder anpassen. Und das ist irgendwie eine spannende Sache, das so zu machen. Also da sind wir jetzt beim vierten Heft mit der englischen Version dabei und mittlerweile ist es jetzt runter auf Englisch, Chinesisch und Japanisch, weil diese beiden asiatischen Märkte die hauptsächlichen sind und in Korea und Italien, da ist es dann wohl anscheinend doch nicht so. Aber da kann ich jetzt die japanische und chinesische Version des vierten Hefts demnächst anfangen. Also da habe ich jetzt schon die neuen Skripte für bekommen und muss jetzt bloß die Zeit finden, das Ganze auch umzusetzen. Und
wie hieß der Titel nochmal?
Our Marauders. Das Our ist A-R-M-A, also A-R und dann Marauders. Ja. Und es ist wirklich, naja, das ist so eine Mecha-Geschichte. Es ist nicht wirklich so wie Transformers, sondern eher so ein bisschen wie Ghost in the Shell. Also das sind schon Menschen in Maschinen, so ein bisschen Pacific Rim-mäßig. Nur, dass wir auf einen anderen Planeten geflogen sind und da gegen die kämpfen, gegen die Bösewichte. Und das ist eine ganz nette Sache. Und irgendwie jetzt kann man wohl diese, die Figuren kann man jetzt wohl schon vorbestellen. In Deutschland leider nicht direkt in irgendwelchen Spezialläden, sondern da muss man das irgendwie über internationale Händler machen. Aber ich kann dir da, glaube ich, mal einen Link schicken, dann kannst du dir das mal ein bisschen angucken bei
Facebook. Ich werde es entsprechend mit verlinken. Also wer es wissen will, der sollte sowieso, also wer über sowas informiert werden sollte, dir vielleicht auf Twitter folgen, wird auch nochmal entsprechend verlinkt, ist aber einfach ganz einfach, @ThomasMauer und dann kriegt er da vielleicht auch das ein oder andere nochmal mit. Die wichtigste Frage, aber eine Frage, wie viele Comics machst du eigentlich pro Jahr? Also du erzählst, mit was für Leuten du gearbeitet hast, an was für Comics du gemacht hast. Also es klingt immer so unheimlich viel. Wie viel sind das pro Jahr? So Pi mal Daumen. Gut, es ist immer auftragsabhängig, ich weiß, aber...
Also es könnten mehr sein, sagen wir es mal so. Ich kann es dir gar nicht so pro Jahr, kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich habe zurzeit 3 reguläre monatliche Hefte und dann noch immer mal Miniserien, die dazukommen oder Taschenbücher. Und es könnten wirklich mehr sein. Ich habe manchmal so, dass ich mal 2 Wochen lang die Daumen drehen kann. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Aber es ist auf jeden Fall, die Auftragslage ist besser geworden. Nach 2008 wurde es ein bisschen schlechter. Also da hat man wirklich gemerkt, da mussten die Leute sich ein bisschen mehr überlegen, wollen wir jetzt einen Comic machen oder nicht? Und wollen wir jetzt jemanden anstellen, um das Lettering zu machen oder nicht? Und mittlerweile haben die Leute auch wieder ein bisschen mehr Geld, sodass sie dann die Comics auch machen können.
Ich glaube, momentan ist auch bei Image so geführt. Ne? Also die bringen ja wirklich unheimlich viel auf den Markt. Also wir besprechen immer mal so diese Einzelnummern und da kommt ja quasi jede Woche gefühlt 10 neue Heftserien raus. Also es ist ja Wahnsinn. Wenn man da alles verfolgen würde, würde man ja arm werden dabei.
Ja, also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich bin gerade auf dem Image FTP, wo ich ja auch meine Sachen hochlade. Und es gibt 137 Ordner für unterschiedliche Comics zurzeit.
Wow.
Also das sind natürlich Sachen, die teilweise schon ein paar Jahre alt sind oder die irgendwie nie beendet worden sind, auch noch, wo immer noch die Hoffnung besteht, dass es irgendwann mal abgeschlossen wird. Aber doch eine ganze, da sind, ich glaube, so um die 70 dürften das bestimmt sein, die Image jeden Monat rausbringt.
Es ist Wahnsinn und irgendwie muss ich das ja in gewisser Weise rentieren. Ich glaube nicht, dass die dann erst anfangen mit dem Trade Paperbacks oder diesen Übersetzungs- und Rechteverkäufen erst Geld zu machen. Also, aber gut, der US-Markt ist da ja natürlich auch ein ganz anderer.
Ja. Image geht immer in die Vorkasse, was den Druck angeht. Und bis dann das Team wirklich Geld bekommt, muss erstmal der Druck abbezahlt werden und dann auch ihr prozentualer Anteil. Aber so wie man dann aus den roten Zahlen raus ist, bekommt das Team den Rest. Und es ist natürlich so, dass es schon viele Bücher gibt, die fahren einfach keinen Gewinn ein und die werden dann irgendwann auch nicht mehr weiter produziert. Ist natürlich schade, aber so, das ist nun mal so.
Gibt es eigentlich auch Bücher, die du schon gelettert hast, die da nie rausgekommen sind?
Ja, eins, und zwar für Disney. Also das war 2009. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon verjährt. Die Firma hieß Kingdom Comics. Die wurde gegründet von einem guten Freund von mir, Christian Baranek. Der hatte Dracula vs. King Arthur gemacht. Und der hatte einen Geschäftspartner. Das ist einer der Söhne von Frank Zappa, Ahmed Zappa. Und die haben Disney eine Geschäftsidee verkauft, Kingdom Comics. Wir machen Comics zu alten Projekten, die bei euch im Keller verschmoren. Und wenn dann Interesse dadurch aufgebaut wird, dann können wir daraus gleich eine Filmoption machen. Und es war ein Plan, dass 7 Bücher gemacht werden sollten. Eins wurde auch beendet und das war ein modernes Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, aber es ist leider nie was draus geworden. Und naja, dadurch, dass Marvel dann auch von Disney aufgekauft wurde, ist die Chance denke ich mal, auch vertan, dass es jemals rauskommen wird. Also das ist so der eine Comic, der nie rausgekommen ist.
Aber ansonsten hast du quasi alles, hat alles das Licht der Welt erblickt sozusagen, dass du gelettert hast.
Ich glaube schon. Mal abgesehen von einer, ja gut, eine meiner eigenen Geschichten, die wollte ich mal für Outlaw Territories, hatte ich die geschrieben. Das ist so eine Western-Anthologie gewesen und in dem letzten Band, in dem dritten Band, habe ich sogar eine Geschichte drin mit einem niederländischen Zeichner, Chris Evenhuis. Und da hatte ich zuerst eine andere Geschichte geschrieben. Das war so ein bisschen eine Spaghetti-Western-Parodie. Das war Der Mann mit dem goldenen Überbiss, hieß das. Das war so ein bisschen Clint Eastwood-Verarschung. Es ging um den Goldrausch und ein Zahnarzt, so 1854 ungefähr. Und ich habe es auch gezeichnet bekommen, aber der Zeichner, der hat sich so viel Zeit gelassen, dann war erstens Outlaw Territories zu Ende und das hatte auch nicht ins Konzept gepasst. Und ich hatte immer gehofft, dass es in den fünften Band von Pop Gun reinkommt, aber der fünfte Band von Pop Gun wurde auch nie gemacht. Und deswegen liegt es immer noch auf Halde. Ich müsste es eigentlich sogar noch lettern. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Also sollte ich irgendwann mal machen, um es einfach so rauszubringen vielleicht.
Klingt jedenfalls unheimlich spannend. Also ich muss sagen, in gewisser Weise, wenn ich jetzt gut lettern könnte, dann wäre das sicherlich auch was für mich. Also relativ viele Comics, die du liest, unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Geschichten. Ist es dein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, wenn du sagst, du hattest eigentlich so eher so Richtung akademische Laufbahn vorgesehen für dich, so klischeemäßig, und dann sagst du jetzt doch lieber so in diesem Kreativbereich?
Ja, doch. Also ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Obwohl der eigentliche Traum war ja, dass ich gerne selber schreiben möchte. Und dadurch, dass ich dann doch so viel zu tun habe mit dem Lettern, komme ich immer nicht dazu, meine eigenen Ideen umzusetzen. Also das ist dann doch schon ein bisschen blöd.
Aber gibt es Projekte, die für dich so in der Pipeline sind, wo du Autor bist, die du vielleicht dann, ich meine, wenn du einmal letterst, hast du wahrscheinlich umgedreht auch dann so die Connections zu den Illustratoren und sagst hier, hast du nicht Interesse daran, das zu zeichnen?
Ja, also das könnte ich schon machen. Also in meinem E-Mail-Fach liegt immer noch so eins aus der Konzeptphase, was ich mit Steve Orlando zusammenschreiben wollte, das von 2008. Und naja, also wir haben beide immer irgendwie zu viel zu tun gehabt, sodass wir da noch gar nicht mal weitergekommen sind. Also man muss es ja auch erstmal ausarbeiten, bevor du wirklich mit dem Schreiben anfängst. Und da hapert es eigentlich. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dann entschieden hatte, nicht akademisch weiterarbeiten zu wollen. Weil ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, Recherche zu machen. Aber das ganze Zusammenschreiben, das war immer ein Graus. Und ich drücke mich da nämlich so ein bisschen vor zu schreiben. Und deswegen ärgere ich mich lieber, dass ich nicht schreibe, anstatt es einfach zu tun.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher.
Ja, ja. Nee, aber also ich möchte es eigentlich wirklich gerne noch machen. Ich habe da so ein paar Ideen, aber naja, Ideen, die nicht umgesetzt werden, die sind einfach nur Ideen, ne? Die sind dann auch nicht viel wert.
Das stimmt.
Also, aber ich habe da schon ein paar Sachen, das liegt mir so ein bisschen am Herzen, die ich doch irgendwann mal noch machen möchte. Und hoffentlich früher als später.
Jetzt noch eine ganz andere Frage, die mit den Lettern eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Wenn du heute Comic liest, was sind so deine Favoriten eigentlich im Moment?
Also ich lese ziemlich viele alte Sachen. Also Preacher habe ich immer noch ein paar Bände. Zurzeit lese ich gerade DMZ. Morning Glories lese ich von Nick Spencer und Joe Eisma. Da hatte ich gehofft, dass ich das vielleicht lettern könnte, aber da hat ein Bekannter von mir das bekommen. Und also da beneide ich ihn so ein bisschen drum. Dann lese ich auch Chew zum Beispiel. Was habe ich denn hier noch so schön zu stehen? Also BPRD muss ich mich immer noch durchkämpfen. Also das ist irgendwie...
Das geht mir ähnlich bei denen. Ich meine, ich mag diesen Zeichenstil, ich mag so dieses ganze Setting, aber das sind also für mich zumindest keine Geschichten, die sich leicht lesen. Also nicht schwer im Sinne von Alan Moore, sondern einfach irgendwie so, ich weiß nicht, da fehlt mir so dieser Lesefluss dabei.
Ja, ich habe auch immer noch das Gefühl, ich muss noch wieder bei Hellboy nochmal nachlesen, bevor ich bei BPRD richtig weitermachen kann.
Wahrscheinlich.
Weil da so viel Hintergrundwissen eigentlich drin steckt. Genauso geht es mir bei Walking Dead. Ich hatte mal irgendwann die ersten 24 Hefte gelesen und dann da hatte ich mir den zweiten von diesen Oversize-Comics vorgenommen. Dachte mir, naja, kannst du weitermachen. Fang die ersten paar Seiten an und denk, ach du meine Güte, hast ja alles vergessen. Ich müsste eigentlich nochmal die ersten 24 auch nochmal lesen.
Aber das geht mir bei diesen Trade Paperbacks auch so. Also momentan habe ich so 3-4 gesammelt, weil ich finde, bei Robert Kirkman ist so ein bisschen, also nicht die Luft raus, ist vielleicht das falsche Wort, aber man dreht sich so ein bisschen im Kreis und ich habe auch den Eindruck, er ist nicht mehr so kreativ. Also bei The Walking Dead, wie er es am Anfang mal war, liegt vielleicht auch daran, dass es einfach schon so unheimlich viele Heftausgaben gibt. Viel spannender finde ich zum Beispiel dieses Outcast, was er jetzt gemacht hat. Das ist einfach, da merkt man irgendwie, da ist er mit Herzblut dabei, hat man so das Gefühl.
Ja. Also andere Sachen, die ich auch zum Beispiel lese, ist jetzt gerade aktuell von Jordan Quarterly Showa, A History of Japan. Das ist so ein vierbändiger Manga, der ist zum ersten Mal auf Englisch übersetzt worden. Und naja, das geht von 1926 bis jetzt der vierte Band, der wird wohl bis 1989 gehen. Und das ist einfach nur sehr, sehr schön, weil ich kenne eigentlich nicht wirklich viel von der japanischen Geschichte. Und das mal aus der japanischen Sichtweise zu sehen, von jemandem, der systemkritisch während des Krieges und auch danach war, der aber auch nicht beschönigt, dass er selber ein Mitläufer gewesen ist als Kind. Ne? Also das ist was Schönes. Also das ist spannend. Dann zum Beispiel Hip-Hop Family Tree von Ed Piskor. Das ist ja eigentlich ein Webcomic und der wird dann von Fantagraphics in großen Alben rausgebracht. Das ist eine sehr schöne Sache. Also naja, alles, was ein bisschen mit Geschichte zu tun hat und auch Crime und naja, Science Fiction, das sind schon schöne Dinge, die ich gerne lese.
Aber du liest es halt auch. Also du liest Comics, du hast auch ein Interesse daran, weil es gibt ja manchmal auch so Künstler, die sagen, ich mache das zwar, aber ich lese da gar nicht so viel.
Ja, also mir fehlt manchmal die Zeit und ich habe schon einen ganz schönen Stapel, der noch abgearbeitet werden muss. Aber ich lese wirklich gern Comics und naja, was sehr schön ist, ich kann sie als Fachliteratur ansetzen.
Ja, vielleicht sollte ich meinen Podcast auch kommerziell machen und das irgendwie dem Finanzamt irgendwie unterjubeln. Würde wohl irgendwie gehen, aber da muss es irgendwie Geld abwerfen. Was steht denn so auf dem Plan noch, was demnächst rauskommt, worüber du schon sprechen kannst? Also Copperhead geht ja weiter, ich glaube genau. Im Juni.
Genau. Rasputin, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
Ich würde sagen, letterst du das auch, weil das hatten wir auch schon besprochen.
Ja.
Siehste. Ich sag doch, die Letterer, die gehen irgendwie vollkommen unter, aber jetzt, nachdem ich mit dir gesprochen habe, werde ich zumindest immer mal drauf schauen, wer es gelettert hat.
Also bei Rasputin haben wir, ich glaube, das soll im Juli kommt, glaube ich, Heft 6 raus. Und jetzt die nächsten Tage muss ich mal noch das Taschenbuch fertig machen, das erste Taschenbuch, was die ersten 5 Hefte zusammenfasst. Weil, also das sind schon 2 abgeschlossene Handlungsbögen.
Also die ersten 5 Hefte sind 2 Handlungsbögen? Oder,
Nee, die ersten 5 Hefte sind ein Handlungsbogen.
Achso, und dann ist nochmal
Heft 6 bis 10 ist ein zweiter. Und wenn sich das weiter gut verkauft, dann ist vielleicht sogar noch mehr drin. Also es ist erstmal auf eine Maxi-Serie angelegt, aber natürlich drücken wir die Daumen, dass es gut ankommt. Ne?
Also mir hat der erste Teil relativ gut gefallen, obwohl ich sagen muss, so rein textmäßig war ja in Heft 1 nicht so viel. Das war ja doch relativ überschaubar.
Das stimmt, aber das hat mir in dem Moment auch nicht viel ausgemacht, muss ich sagen. Also ich habe eine Seitenrate, ne? Deswegen kommt es mir natürlich schon gelegen, wenn auf jeder Seite irgendwie was steht, aber bei dem Comic, da brauchte man das wirklich nicht. Also dadurch, dass das steigert sich, glaube ich, so ein bisschen mehr. Im zweiten Heft ist auch noch nicht so sehr viel Text. Und du hast auch immer ruhige Szenen in allen Heften, aber es wird dann doch noch mehr Dialog in den späteren Heften. Und es passt aber einfach zu diesem Gefühl dieser sibirischen Leere. Ne? Also da, wo er im ersten Heft geht es ja darum, wo ist denn Rasputin aufgewachsen? Wie war seine Kindheit? Ne? Und wo kommt die Legende her, dass er heilen kann und so weiter? Ah. Das habt ihr da. Das muss ich direkt nochmal gucken. Da könntest du mir mal einen Link schicken, damit ich mir das auch nochmal anschaue.
Mach ich. aber interessant fände ich halt, wie ist das eigentlich? Toll, meine Frage vergessen. Also, du hast die Hefte gelettert und dann kommt dieses Trade Paperback raus und dann legst du nochmal Hand an oder was ist dann nochmal der Arbeitsschritt, den du dann von Single Issue zu Trade Paperback hast?
Naja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei Copperhead zum Beispiel, das Trade Paperback, das wurde von den Leuten bei Image direkt gemacht und ich hatte nur beim Cover, beim vorderen Cover dann so das Layout gemacht und der Rest, der war dann von irgendjemand anders. Und wir haben dann auch schon ein bisschen festgestellt, wenn nochmal eine Zweitausgabe kommen sollte, falls sich das so gut verkauft, dass wir einen zweiten Druck machen können, dann würden wir da nochmal ein bisschen was anpassen. Und beim nächsten Mal werde ich dann auch nochmal ein bisschen mehr involviert sein. Aber bei den meisten anderen Sachen, da mache ich das dann wirklich selbst. Also dann ist natürlich, das ist dann die Buchdesign-Schiene, die ich auch mache. Das mache ich auch bei den Einzelheften, also das Cover, wo dann das jeweils angeordnet wird, hier und die Zahlen und steht hier und die Farbe hat dieses Logo und so weiter. Und dann auf der Innenseite, wo dann die Credits stehen und so weiter, das ist dann auch alles meins. Und das Ganze wird dann eben in einem Buch nur nochmal umfangreicher gemacht. Und da unterhalten wir uns dann auch vorher, soll das jetzt auch kapitelweise so abgetrennt sein, sodass du dann die Covers der Hefte als Titelbilder für jedes Kapitel hast oder soll das als eine Geschichte durchlaufen? Und dann hast du ja im vorderen Teil und im hinteren Teil nochmal Extras und das Cover selbst will ja gemacht werden. Und ja, das macht eigentlich auch Spaß. Mal mehr, mal weniger, muss ich sagen.
Aber ist doch cool, dass du das, also dass du es dann doch so umfangreich gestalten kannst und machst.
Ja, also das Schöne ist wirklich, wenn wir extra Materialien zur Verfügung haben, wenn da viel existiert, weil man sich dann ein bisschen überlegen kann, was zeigst du denn hinten eigentlich? Und also die Extras bei dem Copperhead Trade, muss ich sagen, die gefallen mir sogar sehr gut.
Und der Titel ist ja auch griffig. Also irgendwie umschreibt ja gleich so dieses Flair, dieses Setting, wo die eigentliche Handlung nachher auch spielt. So ein bisschen antiquiert, so ein bisschen Western-Style-mäßig. Hat einfach alle alles im Namen schon eine alte Minenstadt irgendwo, in dem Fall in den Weiten des Universums.
Ja, das ist aber wirklich schwer mit Titeln rausfinden. Ja. Also wir hatten jetzt, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen geguckt hast, was ich jetzt so alles gemacht habe. Im letzten Jahr, da war Undertow, das ist so ein Atlantis-Comic gewesen und mit demselben Autor Steve Orlando, der macht jetzt demnächst bei DC Midnighter als neue Serie.
Was, Steve und, Orlando? Der ist doch, was für einem, der ist doch, ja, Copperhead ist doch von...
Nee, das ist Jay Farber.
Genau.
Ja, nee, Steve Orlando ist ein anderer.
Ja, das,
nee,
weil du sagst, das war das der gleiche Autor, deswegen...
Nee, ach so, von diesem Comic, den ich meine jetzt.
Also,
um den Titel. Entschuldigung. Ja, also es ist ein bisschen, ich habe es zu weit ausgeholt, glaube ich. Also wir wollten einen neuen Titel vorstellen bei Image und da haben wir dann ewig rumgerätselt, wie können wir das Ding denn nennen und dann haben wir uns da auf einen richtig coolen Titel geeinigt und dann habe ich da auch ein Logo für gemacht, wo ich auch ein bisschen was mit mir bei gedacht habe. Naja, aber das kam dann nicht so an. Da müssen wir jetzt noch weiter nach einem neuen Titel suchen, denn ihnen gefällt so die Grundlage des Comics, aber nicht der Titel. Mhm. Also das ist schon immer ganz schön schwierig, finde ich. Das ist ja alles auch eine Frage von Branding und Trademark und Copyright und bla 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 und so. Ne? Und ich meine, wenn du dann einmal hast du den Titel Sex und dann hast du den Titel Sex Criminals, ne, dann denkst du dir auch, ach Mensch Leute, ihr bringt das zur selben Zeit raus. Habt ihr da vielleicht auch mal ein bisschen nachgedacht, dass die Leute die verwechseln können?
Mhm. Ich habe es heute erst bekommen, deswegen habe ich es noch nicht gelesen, aber mir ist aufgefallen, du hattest mir ja im Vorgespräch quasi deinen Entwurf des Trade Paperback Covers geschickt. Dort hinten ist ja
Das war der Entwurf vom Heft 1.
Also, nee, aber da hinten ist dieser Saturnring oder dieser Planet auch nochmal mit aufgegriffen worden.
Ach so, ja, das ist auch beim Copperhead Telegraph, ne? Also bei der Letters Section ist das ja auch drin und das ist auch von mir.
Also cool. Also, ich sehe schon, also hätte nicht gedacht, dass das dann Lettern dann doch so spannend sein kann und dass du so viel darüber erzählen kannst. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich denke mal, dass die den Podcast hören, wahrscheinlich doch mehr jetzt vielleicht ein Auge darauf haben, wer eben das lettert. Und man muss ja zugeben, ne, man ist ja nicht immer gleich, da geht ja nicht gleich davon aus, dass wenn man so Image-Hefte oder IDW oder Dark Horse oder was auch immer du gerade gelettert hast, so in den Händen hält, dass da ein Deutscher mit dran beteiligt ist. Deswegen sollte man dein Augenmerk vielleicht noch ein bisschen mehr darauf richten. Postest du so Sachen eigentlich dann bei deinem Twitter-Feed oder?
Ja, also doch. Also ich muss dazu sagen, bei Twitter, ich habe dann manchmal so irgendwie ein paar Wochen lang, dass ich ja fast funkstill bin und dann vielleicht mal so ein Favorite und Retweet mache. Und dann habe ich auch mal wieder, wo ich dann sehr viel selber poste und so. Aber eigentlich, wenn irgendwie was rauskommt, dann mache ich das doch gerne. Das Problem ist eigentlich immer, wenn die Sachen dann endlich rauskommen, dann arbeitet man ja schon wieder an was völlig anderem. Und dann vergisst man gerne mal, dass man auch vielleicht ein paar Seiten dann reinstellen könnte bei Twitter. Ne? Aber das Gute ist, bei den Autoren, mit denen ich zusammenarbeite, da funktioniert das richtig gut. Da muss man dann, wie gesagt, nur retweeten und dann zeigt man auch den Leuten, was man gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, die leben wahrscheinlich noch mehr davon, dass ihre Werke nachher auch wirklich so in der Öffentlichkeit landen, der einfache, in Anführungszeichen, das nicht abwertend gemeint, Letterer, der dann das nur gelettert hat. Ja,
richtig, ja.
Spannende Sache. Ich denke mal, vielleicht nicht zum letzten Mal, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung von dem Podcast und ich habe nochmal ein paar Fragen, die so kommen oder weiter. Schicken mir ja auch noch ein paar Zuhörer ein paar Fragen an dich. Also folgen könnt ihr ihm auf alle Fälle schon mal bei Twitter @ThomasMauer. Wie gesagt, ich werde alles nochmal verlinken, auch deine Homepage.
Mhm. Und die muss ich auch übrigens mal ein bisschen updaten. Also die auf der ersten Seite da die Bilder, da muss ich mal ein paar neue Bilder reinstellen. Das ist schon ziemlich alt.
Vielleicht kommt ja demnach auch, wenn du sagst, na gut, Crosscult macht so viel mit Image, kommen ja doch mal die richtigen Leute auf dich zu und sagen, hier, wir hätten das gerne nochmal in Deutsch. Und dann.
Ja, das wäre ja schön. Also Ich bin für alles offen, ja. Also es kann nie genug Arbeit geben.
Glaubst du eigentlich, das ist schwieriger? Also gut, wenn du sagst, du machst das auch in Chinesisch und japanischen Schriftzeichen, dann können deutsche Umlaute auch nicht mehr so das Problem sein.
Nee, die sind ja auch in den Schriftarten drin. Also das ist kein Problem.
Machst du eigentlich neben Comic-Lettern eigentlich noch was anderes? Also als Brotverdienst oder ist das dein Haupterwerb?
Das Lettern? Ist wirklich mein Hauptberuf, ja.
Cool. So, dann soll es das auch gelesen sein. Wie gesagt, ich werde versuchen, dann innerhalb einer Woche dann Copperhead nochmal rauszubringen als Besprechungspodcast und dann könnt ihr euch das auch nochmal, also die Heftausgabe 1 haben wir ja schon besprochen, die werden wir nochmal entsprechend verlinken und Rasputin haben wir auch schon besprochen, könnt ihr euch auch anschauen. Einfach fantastisch. Wahnsinn, wie viele Sachen du eigentlich machst und wie viel wahrscheinlich noch irgendwie. Ich habe auch gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt von den anderen Comics, die du erwähnt hattest. Also dieses Umbrell ist ja mindestens auch eins. Ich habe es noch nicht gelesen, aber zumindest was visuell mir doch öfters schon aufgefallen ist. Also es gibt einige Hefte, die du, an denen du gearbeitet hast, die ich zumindest unbewusst schon oder bewusst und unbewusst schon konsumiert habe.
Na, das freut mich.
Fantastisch. So, dann soll es das auch gewesen sein. Falls du nicht noch irgendetwas hast, abschließende Worte.
Mal abgesehen davon, dass ich mich freue, wenn wir das nochmal wiederholen, dann eigentlich habe ich jetzt nichts weiter dazu.
Ich versuche alle Comics, die Thomas angesprochen hat, auch nochmal namentlich zu erwähnen und wenn ich es finde, dann auch irgendwie auf Amazon zu verlinken. Dann könnt ihr nochmal gucken, wo er überall tätig war. Aber einen kleinen Anhaltspunkt findet ihr idealerweise auf seiner Twitter-Page. Da steht auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 neben 7, glaube ich, neben Copperhead. Also da findet ihr da auch schon die ersten Anhaltspunkte, dann könnt ihr euch so durchhangeln. Weil nach Letterern kann man ja bei Amazon auch nicht so richtig suchen. Also das ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Das stimmt, ja.
So, dann
gut, war's das. Dann danke fürs Gespräch
und tschüss. Kein Problem. Immer wieder gern. Tschüss.